Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie wieder bei einer neuen Ausgabe von Steinzeit dabei sind. Und wenn Sie jetzt in Ihre Tasche schauen oder in Ihren Geldbeutel und finden dort einen Organspendeausweis, dann dürfte diese Sendung etwas Interessantes für Sie sein. Wir sprechen nämlich über genau dieses Thema, was es mit Organspenden und mit Transplantationen auf sich hat. Mein Gast kommt aus Stuttgart und ich sage herzlich willkommen zu Werner Hanne. Hallo Werner.
Hallo.
Werner, du bist Postoberamtsrat im Unruhestand sozusagen.
Ja,
du warst früher Diplom-Verwaltungswirt und warst lange Jahre bei der Post im höheren Verwaltungsdienst, bist aber jetzt schon seit einigen Jahren quasi frei verfügbar für uns, hast viel Zeit und kümmerst dich um viele Themen, unter anderem eben das Thema mit dem Organhandel. Das ist jetzt ein Thema, das nicht jeder sofort auf dem Schirm hat. Wie kam denn das, dass du dich gerade für dieses Thema interessiert hast und dich darauf so spezialisiert hast? Hast du da einen konkreten Fall in der Familie gehabt oder auch persönliche Erfahrungen machen können?
In der Familie weniger. Es ging eigentlich damit los, dass ich vor vielen, vielen Jahren mal einen Vortrag zu diesem Thema gehört habe, einen kritischen Vortrag. Und seitdem habe ich da so ein ungutes Gefühl immer gehabt, wenn ich zu diesem Thema mal etwas gelesen oder gehört habe. Mhm. Ich weiß nur noch einen Satz aus diesem Vortrag, der hieß, die Kliniken werden mit Prämien geködert, wenn sie Organspender melden. Und das ist auch heute noch so. Die bekommen eine Prämie von knapp 4.000 Euro, wenn sie Organe liefern, sozusagen. Das Zweite war, dass im Bekanntenkreis mal jemand unter schlimmen Umständen gestorben ist, der eine Lungentransplantation bekommen hatte. Und der Anlass war eigentlich, warum ich mich jetzt damit an die Öffentlichkeit gewandt habe, die spirituelle Sichtweise dieses Themas. Ich habe dann in diesem Buch hier, am Anfang war das Wort, gibt es heute noch beim Pauli Verlag. Das ist eine Durchsage von hohen Geistwesen an eine deutsche Frau, die gar nicht genannt ist, etwas über Organspende gelesen, wie das aus der geistigen Sicht zu sehen ist. Und da muss man schon sagen, sollte man wirklich mal sich damit beschäftigen. Denn dort wird zum Beispiel gesagt, es sind keine ungelösten Probleme, sondern unlösbare Probleme, die da entstehen, wenn jemand ein fremdes Organ bekommt.
Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Lass uns das mal auf den zweiten Teil des Gesprächs ein bisschen verschieben. Wollen wir erstmal auf die reinen Fakten kommen. Was heißt eigentlich Organhandel? Was heißt Transplantation? Seit wann gibt es das Ganze? Ja? Also es ist ja jetzt in unserer Gesellschaft mittlerweile ganz normal, dass man Organe austauschen kann. Ich habe gelesen, Rockefeller hat sein sechstes Herz mittlerweile gekriegt. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber ein Freund von mir hat Nieren transplantiert bekommen. Es gibt andere Dinge, die passieren. Es gibt Herzen, Lebern, Lungen, wie du sagst. Wann hat das denn angefangen? Das gibt es doch nicht schon seit 200 Jahren, sondern wann waren denn die ersten Transplantationen?
Ja, bekannt geworden ist das an einem genauen Datum, 3. Dezember 1967. Wenn man da so die Eckdaten sagt, dann wissen auch jüngere Leute interessanterweise Bescheid. Südafrika, Grote Schuhe Hospital, Christian Barnard. Der hat das erste Herz verpflanzt.
Das war ein Franzose, glaube ich,
das
oder?
War ja an einen verpflanzt an einen Louis Washkansky. Der hat aber nur 17 Tage gelebt, unter anderem deshalb, weil diese Ischämie geschrieben Problematik nicht beachtet wurde. Mhm. Nicht? Die Natur hat ja eine tolle Einrichtung, alles in dem kein Leben mehr ist, das zersetzt sich. Nicht? Ein Salatblatt kann man ja nicht ewig aufheben. Mhm. Und so ist das auch mit Organen. Das heißt, es entsteht da dieses sogenannte Leichengift und dann sind sie nicht mehr verwendbar.
Aber das Organ hat doch noch geschlagen, 17 Tage. Aber es hat sich trotzdem währenddessen quasi zersetzt.
Ja, das hat sich trotzdem zersetzt. Ja, da gab es halt verschiedene Probleme. So, und da ist man auf die Idee gekommen, es müssen, man sagt das tatsächlich so, lebend frische Organe sein. Und dann hat man 1968 nach den Harvard-Kriterien den sogenannten Hirntod erfunden.
Mhm. Aber lass mich nochmal kurz auf dieses Leben frisch zurückkommen. Also das Herz, das damals von dem Christian Bernard, von dem Arzt in Südafrika verpflanzt worden ist, das wurde einem Toten entnommen. Das wurde einem Leichnam entnommen.
Ja, man hat zumindest nicht darauf geachtet, dass es noch lebend frisch ist. Da ist vor dem Hospital die Anis derweil verunglückt. Und diese Gelegenheit hat der Bernard genommen und hat ihr das Herz entnommen und diesem Waschkanski eingepflanzt.
Weißt du, wie viel Zeit dazwischen war, zwischen dem Unfalltod und
das
dem...
Das ist nicht bekannt.
Okay.
Das habe ich versucht zu recherchieren, aber das war eines der Probleme.
Okay, also dann ist man draufgekommen, so funktioniert es nicht mit der Methode. Ja. Was hat man dann getan? Du hast dann gesagt, man hat den Hirntod quasi erfunden oder eingeführt, sagen wir es mal so.
Ja, man kann eigentlich sagen, erfunden. Mhm. Man hat also festgestellt, wenn das Hirn nicht mehr funktionsfähig ist, dann ist der Mensch tot. Obwohl das Herz noch schlägt und der Kreislauf und die Atmung, zwar mit technischer Unterstützung, noch intakt sind. Und diese Organe konnte man dann entnehmen, möglichst rasch entnehmen, möglichst rasch wieder transplantieren. Und dazu kam dann aber noch, dass man Medikamente erfunden hat, die diese Abstoßreaktionen zumindest mal einschränken. Mhm. Es ist also nicht so, dass man jetzt einfach ein Organ austauschen kann, so wie in der Autowerkstatt die Lichtmaschine ausgetauscht wird, denn jeder Mensch ist ja einzigartig und hat jedes Organ, sagen wir mal, eine eigene Teilenummer. Mhm. Und es gibt kein Herz mit derselben Teilenummer. Die Lichtmaschine muss ja dieselbe Teilenummer haben und darum werden die Organe abgestoßen und da hat man, das war damals eben auch das Problem, Medikamente erfunden und entwickelt, sogenannte Immunsuppressiva. Und zwar bewirken die, dass der Mensch kein Immunsystem mehr hat. Nicht? Das ist ja, hat ja dann weitere Folgen. Mhm. Und dann hat der Körper nicht diese Abstoßreaktionen in dem Maße. Aber immer noch mit großen Problemen natürlich.
Mhm. Okay, ich verstehe. Also wollen wir das mal jetzt, auch wenn es gruselig ist, irgendwie das Ganze mal uns vor Augen führen. Was passiert in dem Moment, wenn ein Patient als Hirntod erklärt wird und er hat auch vorher in einem Spenderausweis oder in einem Schriftstück, wie man auch immer das macht, festgelegt, ich bin ein Organspender. Was passiert in diesem Moment dann?
Ja, das sind also Koma-Patienten, mal ganz pauschal gesagt. Und die werden dann untersucht, ob das Hirn tatsächlich ausgefallen ist.
Mhm. Und also, zwar irreversibel, also für immer sozusagen.
Ja, das ist aber auch bewiesen, dass Hirntote auch wieder aufwachen können. Gibt es also viele Beispiele, ich habe das in meinem Heft ja beschrieben. Und dann Ärzte stellen das fest, dass dieser Mensch nun hirntot ist.
Mindestens zwei, oder?
Mindestens zwei und müssen das unterschreiben. Und vorher hat er gerade noch gelebt und mit diesen zwei Unterschriften ist er dann tot. Und dann wird er auf der Intensivstation weiter gepflegt, denn dann wird eine große Organisation angestoßen. Nicht? Denn es gibt verschiedene Institutionen, unter anderem in Leiden, auch noch dieser Name, Leiden in Holland, eine Stiftung, Eurotransplant heißt die, und dort werden für 7 Staaten in Europa diese nun verfügbaren Organe gemeldet. Mhm. Und die suchen dann einen Empfänger aus. Und so lange muss dieser Hirntote auf der Intensivstation gepflegt werden. Mhm. Vielleicht sogar besser als andere auf der Intensivstation, weil ja nun diese Organisation angestoßen ist. Da darf also auf keinen Fall passieren, dass der nun wirklich stirbt. Und wenn es dann soweit ist, kommt er in den OP-Saal, wird auf dem OP-Tisch festgeschnallt, weil die sich noch bewegen, die spüren das natürlich.
Aber das ist doch schon eigentlich alles ausgeschaltet
Der offiziellen. Man schnallt die fest. Nicht? Man weiß ja auch von Koma-Patienten, die wieder aufgewacht sind, die erzählen, dass sie alles mitbekommen haben, was drumherum passiert ist. Und sie können sich halt nicht wehren, weil sie uns nichts sagen natürlich, weil sie im Koma liegen. Und dann wird der Körper aufgeschnitten vom Hals bis zum Schambein. Und die beiden Körperhälften werden auseinandergehalten, es wird Eiswasser eingegossen und dann werden bei schlagendem Herzen, muss man schon sagen, die Organe entnommen.
Also das Prozedere ist ja dann auch so, dass man quasi gar nicht mehr daran interessiert ist, den Menschen hinterher zu flicken, wie bei einer normalen OP, wo alles schön fein säuberlich gemacht hat, sondern es wird dann ziemlich brachial gemacht, die Entnahme,
ja, das
oder?
Das ist ja interessant, auch diese Bezeichnung und diese Beschreibung. Die Mediziner sagen, es ist eine mit Sorgfalt vorgenommene Operation. Mhm. Ja, was, wie geht denn das? Eine Operation hat ja immer zum Ziel, dass es den Menschen hinterher besser geht. Mhm. So, und da ist er mit, auf alle Fälle, geht es ihm nicht nur besser, sondern er ist nun wirklich tot. Mhm. So, und dann werden die Organe so schnell wie möglich, da stehen halt dann die Teams bereit, die alles durchorganisiert haben, dass die Organe so schnell wie möglich zum Organempfänger kommen. Und dort werden sie dann transplantiert.
Das heißt, da wird ein ganzer Apparat von Leuten in Bewegung gesetzt. Ja, ja. Wie viele Leute sind bei so einer Organentnahme dann vor Ort? Also ja, die Ärzte, die Operateure, die Chirurgen?
Ja, das können dann sehr viele sein, bis zu 20 Leute, die eben auf ihr Organ warten.
Okay.
Und das wird sofort verpackt und dann weiter transportiert.
Und sofort geht es zum nächsten Patienten. Welche Zeit ist da dazwischen ungefähr, zwischen
Entnahme und... Das sollten nur Stunden sein.
Ah, okay.
Ja, das geht dann mit Flugzeugen und so weiter.
Mhm. Okay.
So ist der Ablauf.
Ja, und auch wenn es jetzt für das Thema gar nicht so... Was passiert mit dem Rest des Menschen? Der wird quasi zugemacht oder wie ist das?
Ja, das ist eines, gut, dass du das ansprichst, eines der wichtigeren Themen auch.
Weil da ist eine gewisse Ethik, spielt ja da auch noch eine Rolle. Der Familienangehörige ist verstorben in diesem Moment gerade. Ja. Die Funktion des Körpers ist definitiv nicht mehr da. Jetzt wird er dann... Entsorgt oder was passiert dann?
Nee, er wird nicht entsorgt, er wird halt beerdigt. wieder zugenäht. Mhm. Und die fehlenden Teile, die müssen dann ersetzt werden durch Füllmaterial. Man spricht ja sogar von einem Hampelmann-Effekt. Es werden ja nicht nur Organe entnommen, sondern auch Gewebe, sagt man dazu, wobei Gewebe nicht ein Stückchen Haut ist, sondern der ganze Körper kann eigentlich verwendet werden, bis auf die großen Knochen, Oberschenkelknochen und so weiter. Dieser Körper muss dann ja zum Bestatter gebracht werden. Und damit dort noch Stabilität drin ist, werden diese Oberschenkelknochen, die entnommen wurden, tatsächlich durch Besenstiel und so weiter ersetzt, damit das noch ein einigermaßen gutes Bild abgibt. Und dann, dann geht die normale Bestattung, wie es bei einem normalen Verstorbenen halt üblich ist, wird dann praktiziert.
Ja, okay,
so.
Und
das Problem dabei ist eigentlich, dass die Angehörigen ja erstmal, ist ja gesagt, der Mensch ist gestorben, diese Bestattung nicht durchführen können, weil ja erstmal die Organe genommen werden. Und dann bekommen sie halt diesen ausgestopften und zugenähten verstorbenen Angehörigen wieder zu Gesicht. Der, ja, so wird es beschrieben zumindest, manchmal ganz gruselig aussieht im Gesicht, weil er eben diese Schmerzen erlitten hat, die er gespürt hat. Das also, ja, wird mehrfach beschrieben, dass junge Menschen ein ganz verzerrtes Gesicht haben oder die Hände verkrampft haben oder schlurweiße Haare haben und so weiter.
Also ich habe gestern Abend noch recherchiert und habe von einem Bericht gelesen, dass in dem Moment, wenn die Ärzte im Krankenhaus die Angehörigen mit der Tatsache konfrontieren, dass der Patient oder quasi, dass der Angehörige jetzt hirntot ist, dass man ihn in dem Moment quasi dann als Spender deklarieren muss. Dass also die Ärzte sagen, ja, und sie wissen doch, er wollte Organspender werden, sie müssen dem jetzt zustimmen, dass wenn die Angehörigen dem zustimmen, sie meistens später dann das nachrecherchieren und in fast allen Fällen das dann hinterher bereuen, dass sie das gemacht haben.
Ja.
Hast du das auch schon mal so wahrgenommen?
Ja, ja, das ist tatsächlich so, weil...
Dass also der Druck der Ärzte die Angehörigen dazu verleitet, zu sagen, ja, dann ist der Tod wenigstens nicht ganz umsonst, Dann kann er noch andere Leben retten und so weiter. Wird da auch Druck aufgebaut auf die Angehörigen?
Ja, offiziell natürlich nicht, aber... Man ist an den Organen interessiert, weil das ein großes Geschäft ist. Es wird also sehr viel Geld damit verdient. Die Organe sind zwar zunächst mal kostenlos, zumindest wenn es hier um diese Organspende geht, über die wir gerade gesprochen haben. Aber alles, was da dranhängt, das bringt sehr viel Geld. Die Angehörigen, da müssen wir kurz sagen, dass es verschiedene Regelungen in Europa gibt, unter anderem in Deutschland die Entscheidungslösung oder die Zustimmungslösung. Und wenn dieser Hirntote zu Lebzeiten in Anführungsstrichen nicht selber zugestimmt hat, dann werden die Angehörigen befragt. Gott, mit solchen Suggestivfragen. Er war doch sicherlich sozial eingestellt und so weiter. Und das Problem ist, dass die Angehörigen natürlich sich auch nicht darauf vorbereitet haben, auf so etwas. Nicht? Denn so ein Hirntod oder ein Koma passiert ja nicht schleichend, sondern das ist ja mal eine plötzliche Sache. Mhm. Und dann werden sie mit diesen Fragen konfrontiert.
Nicht? Also die zustimmende Version heißt, der Patient oder derjenige, den es betrifft, hat vorher zugestimmt, hat einen Organspendeausweis dabei. Das ist die Zustimmung.
Die Entscheidung, ja. So wäre es einfacher für die Angehörigen, wenn der Hirntote selber mal zugestimmt hätte, entweder in einem Organspendeausweis, den er bei sich trägt, oder in einer Patientenverfügung kann man das machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden die Angehörigen befragt.
Und die müssen dann entscheiden.
Und die müssen dann entscheiden, ob Organe entnommen werden dürfen. Und seit 2012 ist dieses Gesetz erweitert worden, dieses Organspendegesetz. Und zwar sollen die oder müssen die Krankenkassen alle 2 Jahre ein Rundschreiben machen und darauf hinweisen, wie wichtig Organspende ist. Und die legen dann immer einen Organspendeausweis bei. Und da soll sich dann dieser Versicherte entscheiden. Das ist zwar kein Zwang. Und viele machen das wohl auch gar nicht. Aber das ist so eine weitere Methode, um an Organe zu kommen. Wobei das sogar kontraproduktiv sein kann. Das hat der Gesetzgeber wohl gar nicht beachtet. Denn wenn jetzt niemand reagiert auf diese Schreiben der Krankenkasse und die Angehörigen werden befragt, dann könnten die darauf hinweisen, dass ja der Angehörige trotz dieser Aufforderung der Krankenkassen sich nicht entschieden hat. So, und dann ist das eine Erleichterung für die Angehörigen, indem sie sagen, nein, er wollte das offensichtlich nicht.
Kommen wir nochmal auf das Geschäft, das du erwähnt hast. Also es geht hier um viel Geld offensichtlich. Was sind denn da oder welche Gelder werden denn da generiert? Also du sagst, die Organe selbst vom Spender, die sind kostenlos. Da kriegt der Spender nichts mehr davon oder auch die Familie, sondern das wird einfach entnommen und dann weiterverwertet. Aber wo wird das große Geld gemacht dann da?
Ja, einmal mit dem Austausch der Organe natürlich. Nicht? Da spricht man von einer Wertschöpfung. Das kostet so 200.000 bis 300.000 Euro, diese Operation. Die Chirurgen arbeiten zum Teil auf Honorarbasis und bekommen dann von diesen Kosten ein Honorar. Die sind auch sehr angesehen, die Chirurgen, denn man kann sich ja vorstellen, das ist nicht so einfach, da ein Herz auszutauschen. Und dann natürlich hat ein großes Interesse die Pharmaindustrie. Denn damit das Organ nicht abgestoßen wird, muss man ja diese Medikamente nehmen, diese sogenannten Immunsuppressiva. Und die können bis zu 4.000 Euro im Monat kosten.
Im Monat?
Ja, also 1.000 ist wohl der Schnitt. Und da wird gar nicht danach gefragt. Ärzte haben ja so ein Kontingent für ihre Patienten von 50 Euro im Monat oder so ähnlich. Und da wird alles bezahlt von der Krankenkasse. Also was die benötigen, was also der Arzt vorgibt, das wird auch von der Krankenkasse gezahlt.
Das heißt, wenn ein Patient ein Spenderorgan bekommen hat, dann kriegt er den Rest seines Lebens jeden Monat quasi die Immunsuppressiva von der Krankenkasse finanziert sozusagen. Ja, genau. Ein Eigenanteil ist wahrscheinlich auch dabei, aber der größte Teil wird übernommen.
Wird übernommen von der Krankenkasse.
Okay, und bei einem Schnitt 1.000 Euro, da
ja, da hat natürlich die Pharmaindustrie großes Interesse daran, dass immer mehr Organe verpflanzt werden. Und die halten ja auch nicht das Leben lang. Nicht? Dann gibt es wieder ein, die Mediziner sagen ein neues Organ, aber das stimmt ja nicht. Es ist ja ein fremdes Organ, neu, aber es hat erhebliche Gebrauchsspuren. Und so ist das ein richtiger guter Kreislauf. Ein Perpetuum mobile. Ja. Nicht? Wenn das mal angefangen hat mit einem fremden Organ, dann bis zum Tod läuft das so weiter.
Also halten wir mal fest, die Entnahme ist nicht immer so unproblematisch, wie man eigentlich denkt. Also ein Hirntoter ist nicht gleich ein Hirntoter, wenn ich das so verstanden habe. Dass also sprich dieser lebende Körper, der zwar keine zerebrale Funktion mehr hat, dass da trotzdem noch Leben in sich trägt, bei der Entnahme dieser Organe da erstmal ein gewisses Trauma auch entstehen kann.
Ja,
Also wenn wir es jetzt mal von der Seelenebene auch betrachten, ja. Dass das nicht so unproblematisch ist, wenn man da quasi, ich will es jetzt mal drastisch ausdrücken, wenn man da ausgeschlachtet wird, ja. Weil nichts anderes ist das ja dann.
Ja, wenn man das mal spirituell betrachtet, das steht auch in diesem Buch so drin, der Körper ist ja insgesamt beseelt. Nicht? Ja. Die Seele sitzt ja nicht im Kopf oder an irgendeiner Körperstelle. Und wenn Organe entnommen werden und in einen anderen Menschen eingepflanzt werden, dann werden Seelenanteile mitverpflanzt. Mhm. Und das ist unter anderem ein Thema bei diesen Persönlichkeitsveränderungen. Mhm. Man übernimmt einen Teil der Persönlichkeit des Organspenders. Nicht? Das ist also ein ganz wichtiges Thema dabei, dass man das wissen sollte als Organempfänger, wenn man sich da mal damit beschäftigt.
Naja, sagen wir mal so, wenn ein Mensch die Wahl hat zwischen ich muss sterben und werde mich jetzt vielleicht vom Vegetarier wieder zum Fleischesser verwandeln, nur weil mein Organspender das auch war, dann werden die meisten Leute sagen, das nehme ich in Kauf, ja? Weil das Leben ist heilig für jeden und jeder nimmt natürlich das dann auf sich. Aber welche Effekte hat denn ein Empfänger von Organen noch zu erwarten, wenn er diese Organe bekommt? Also die Immunsuppressiva, ja klar, das ist natürlich dann auch eine gewisse Belastung des Körpers mit diesen ganzen Medikamenten. Aber was kommt denn sonst noch auf einen Empfänger zu, wenn er plötzlich mit einem anderen Organ rumläuft?
Ja, das denkt man natürlich, wenn ich jetzt ein fremdes Organ bekomme, dann geht das Leben so weiter wie bisher. Mhm. Aber so ist es nun mal leider nicht. Man spricht eigentlich von einem Austausch der Probleme. Vorher hatte man diese gesundheitlichen Probleme und mit dem fremden Organ hat man andere gesundheitliche Probleme. Und dann, man muss auch wissen, dass mit einem fremden Organ niemals eine Heilung vonstatten geht. Nicht? Es ist also nur eine vorübergehende Lebensverlängerung, kann man sagen. Das muss ein Organempfänger wissen. Nur das Problem ist eben, wenn er von einem Arzt kommt mit der Diagnose, Sie brauchen ein neues, in Anführungsstrichen, Organ, dann ist das ja quasi wie bei jeder anderen Diagnose auch zunächst mal eine Überraschung oder sogar ein Schock, was er da nun erfahren hat. So, und es wird so beschrieben, dass diese Zeit, bis ein neues Organ, ein fremdes Organ zur Verfügung steht, zur Hölle in Anführungsstrichen werden kann, weil man ja nun täglich wartet, dass das Telefon klingelt und es kommt die Nachricht, jetzt haben wir ein Organ für Sie. Mhm. Und jeder Anruf, selbst von guten Freunden, wird dann zunächst mal zur Enttäuschung, weil immer noch kein fremdes Organ zur Verfügung steht. Das auszuhalten, das ist also sehr, sehr schwierig. Das kann bis zur Arbeitsunfähigkeit führen. Mhm. Und Ärzte empfehlen sogar, dass man sich in psychotherapeutische Behandlung begeben sollte in dieser Zeit, um das überhaupt zu überstehen.
Ich meine, das kann ja Jahre dauern teilweise.
Das gibt ja diese Wartezeiten, das kann Jahre dauern. Und dann ist endlich das Organ da und dann die Operation ist natürlich auch nicht so einfach. Kann man sich ja vorstellen, wenn ein Herz ausgetauscht wird, nicht, was es da für Komplikationen geben kann. Allein mit den resistenten Keimen in Krankenhäusern, das weiß man ja, dass da täglich in Deutschland in Kliniken 75 Menschen sterben. Die Zahl ist gar nicht so bekannt, wird auch gar nicht so bekannt gegeben. Mhm. Und dann mit dem fremden Organ zu leben, da gibt es halt die unterschiedlichsten Probleme, mit diesem fremden Organ überhaupt klarzukommen. Mal abgesehen von den Persönlichkeitsveränderungen gibt es da noch viele andere Themen. Ständige Untersuchungen, gerade bei Herztransplantationen. Man muss immer in die Klinik, wo das Herz mal ausgetauscht wurde, so vierteljährlich Herzkatheteruntersuchungen, ob das Organ überhaupt noch gut funktioniert und so weiter. Also ein ziemlicher Stress. Also ein normales Leben, wie es vorher war, ist da fast ausgeschlossen. Mhm. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das gut läuft oder relativ gut läuft. Ich habe jetzt einen Vortrag gehört von einer Theologin, die lebt seit 25 Jahren mit zwei fremden Organen, Bauchspeicheldrüse und Niere. Und sie wusste jetzt gar nicht, warum das schon so lange gut geht, denn das ist außergewöhnlich.
Die Statistiken sagen was anderes.
Die Statistiken sagen was anderes und da habe ich ihr dann mal gesagt. Und zwar, ihre beiden Organe stammten von einem 14-Jährigen. Und man sagt ja, ein Mensch ist ausgewachsen, so mit 21, diese 3 mal 7, 7, 14, 21. Und man weiß in der Medizin, dass Organe von jungen Menschen eher anpassungsfähig sind an einen fremden Körper.
Wachsen die dann auch noch weiter?
Die wachsen bis sie ausgewachsen sind. Genau, so wird das beschrieben. Das war das eine bei ihr. Und das zweite, sie hat sich mit diesem Organ, sprich mit dem Organspender, geistig verbunden.
Es waren bei beiden Organen der gleiche Spender?
War derselbe Spender, ja, genau. Und das wäre eine Erklärung dafür, dass sie schon seit 25 Jahren mit diesen beiden fremden Organen lebt.
Was ist normal? Was ist die Lebenserwartung normalerweise von der Statistik
her? Ja, das ist auch erstaunlich, dass mit diesen Zahlen keine Werbung gemacht wird. Also ich habe das aus unterschiedlichsten Quellen dann herausgesucht. Nach einem Jahr leben ca. 25% der Organempfänger nicht mehr. Mal so eine Durchschnittszahl. Von den 75% leben nach 5 Jahren 50% nicht mehr. Das sind so die Zahlen, die man so recherchieren kann. Wobei Nierenempfänger länger leben können, denn wenn die Niere nicht mehr funktioniert, dann können die ja wieder an die Dialyse und warten, bis ein Nochmal. Weiteres fremdes Organ zur Verfügung steht.
Also die fallen dann aus der Statistik raus sozusagen?
Ja, also die fallen eigentlich raus. Ja, das stimmt. Aber das sind so die groben Zahlen. Und auch ganz interessant ist, dass es keine Zahlen über Suizide gibt. Denn wenn jemand solch ein Leben führen muss, dann ist ja ein Suizid ganz einfach. Er nimmt einfach die Immunsuppressiva nicht mehr ein.
Achso, du meinst jetzt Suizide von Transplantierten?
Von Transplantierten, ja, die das nicht mehr aushalten können, dieses Leben mit einem fremden Organ. Und da wird überhaupt nichts drüber geschrieben. Dann hat er eben die Medikamente nicht mehr genommen und das wird dann darauf zurückgeführt. Die nicht mehr gewirkt haben. Es gibt in Stuttgart einen Arzt, der hält auch kritische Vorträge zu dem Thema und der erwähnt das immer, dass darüber gar nichts gesagt wird. Nicht?
Also ich habe in den Unterlagen, die wir ausgetauscht haben, auch einen Begriff aufgeschnappt, den ich bis dahin noch nicht kannte, gerade in Bezug auf hält es nicht mehr aus, ja, ein postzivilisatorischer Kannibalismus, dass also Menschen plötzlich Gedanken entwickeln, dass sie sich hier Menschenfleisch einverleibt haben und an diesem Gedanken quasi zugrunde gehen. Ist das einer der Gründe, was du gemeint hast, dass sich Menschen, obwohl sie ja transplantiert worden sind und jetzt länger leben könnten, trotzdem unwohl fühlen? Ist das einer dieser Gedanken?
Ja, das ist einer der Gedanken. Aber es gibt da noch mehrere Gedanken, so, auf die man zunächst mal gar nicht kommt. Zum Beispiel entwickeln sich Schuldgefühle bei den Organempfängern. Da hat man auch eine Statistik, 34% fühlen sich schuldig, dass sie an dem Tod des Organspenders vielleicht schuld sein könnten, weil sie sich ein Organ herbeigesehnt haben.
Ach so, obwohl es gar keinen kausalen Zusammenhang gibt.
Nein, es gibt keinen Zusammenhang, aber diese Gedanken und diese Gefühle können aufkommen. Nicht, die sehnen sich Spenderwetter, sagt man dazu, herbei. Glatteis oder Nebel oder Urlaubsverkehr.
Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay,
ja. So, das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist, dass sie fühlen, dass sie sich in einer Schuldnerfalle befinden. Schuldnerfalle heißt, dass man keine Gegenleistung erbringen kann. Nicht? Die menschliche Gesellschaft lebt angeblich von einem Prinzip des Gabenaustausches. Also Weihnachten schenkt man sich gegenseitig was und dieser Mensch kann dem nun nicht nachkommen und sitzt sozusagen in einer Schuldnerfalle, fühlt sich dabei unwohl. Das sind so unterschwellige Themen, über die natürlich niemand gern spricht. Denn dazu kommt noch, wenn jemand ein fremdes Organ bekommen hat und er fühlt sich damit absolut nicht wohl, aus unterschiedlichsten Gründen, dann hat er die Tyrannei des Geschenks. Er muss also trotzdem dankbar sein, dass er endlich ein fremdes Organ bekommen hat. Und in dem Zusammenhang können natürlich auch diese Gedanken auf was du gerade gesagt hast, dieser postzivilisatorischer Kannibalismus aufkommen. Mhm. Ja, dass man nicht sich einverleibt über den Mund und Darm und so weiter, sondern er hat fremdes Fleisch in sich jetzt. Mhm. Das sind auch so Erkenntnisse, wenn jemand darüber spricht.
Das heißt also, wenn jemand transplantiert worden ist, dann hat er sich zwar im Vorfeld bestimmt schon mit dem Thema auseinandergesetzt, man wartet ja lange drauf, aber was dann wirklich mit einem selber passiert, jetzt jenseits der physischen Probleme, das ist gar nicht so ohne, wenn ich das so feststelle.
Ja, da können unterschiedlichste Probleme auftreten. Und natürlich dann die Angst, dass man Krebs bekommt. Also das ist nachgewiesen, dass die meisten Transplantierten letztlich an Krebs sterben. Denn das Immunsystem ist ja ausgeschaltet. Nicht durch die Immunsuppressiva.
Ach so, okay. Wird damit die Abstoßung nicht
passiert. Damit die Abstoßung nicht passiert, wird das Immunsystem ausgeschaltet. Und dann kann man sich ja vorstellen, was dadurch passiert, wenn der Mensch kein Immunsystem mehr hat. Also nicht nur dieses Krebsthema, sondern alle anderen Themen mit Viren, Bakterien, Pilzen und so weiter, die einen dann überfallen, in Anführungsstrichen, können, weil das Immunsystem nicht mehr da ist. Okay. Dazu kommt, dass das Immunsystem einen Teil der Persönlichkeit bildet. Also eine Persönlichkeitsänderung kann dadurch schon passieren, dass ich nicht mehr der bin, der ich mal vorher war. Und damit müssen sich dann die Angehörigen und bekannte Freunde auseinandersetzen. Mal abgesehen von dem, dass natürlich mit dem fremden Organ auch Lebensansichten von dem Organspender übernommen werden.
Habe ich gelesen, dass eben Leute, die von einem Vegetarier ein Organ bekommen haben, plötzlich aufgehört haben, Fleisch zu essen, weil sie es nicht mehr vertragen haben oder sie nicht mehr wollten oder genau andersrum. Vegetarier dann plötzlich wieder Fleisch essen und so weiter.
Ja, da gibt es ja alle Versionen.
Bevor wir auf diese jetzt schon ein paar Mal angesprochenen geistigen Aspekte kommen, würde mich jetzt noch interessieren, was passiert eigentlich bei einer Blutwäsche? Also wenn jemand einen Unfall hat und muss sehr viel Spenderblut kriegen oder er kriegt Blut gewaschen, es gibt irgendwelche Situationen, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber dass man das Blut ausgetauscht bekommt, bei irgendwelchen Therapien, glaube ich, ist das auch der Fall. Ist es dann auch so, dass wenn man durch Spenderblut, wenn Spenderblut durch den Körper fließt, dass das dann jemand verändern kann? Ja. Oder ist es bei Blut anders?
Nein, das ist genauso. Da kann ich ganz kurz auf etwas hinweisen, und zwar interessanterweise, im ersten Fernsehprogramm gab es mal eine Sendung genau zu diesem Thema und sehr drastisch gebracht zu einer guten Sendezeit. Das hat mich ein bisschen gewundert. Mhm. Man kann das noch auf YouTube finden, diese Sendung. Ganz einfach in die Suchzeile von YouTube böses Blut eingeben.
Böses Blut.
Böses Blut. Mhm. Also, und dann findet man diesen Film. Und da wird das genau beschrieben. Und dort wird sogar davon gesprochen, dass das eine kleine, in Anführungsstrichen, Organtransplantation ist, wenn jemand fremdes Blut bekommt. Mhm. Und das Hauptproblem dabei ist das fremde Eiweiß, was der Mensch ja bekommt. Nicht jeder Mensch hat ja sein eigenes Eiweiß. Man soll zwar Eiweiß zu sich nehmen, aber das wird ja im Körper erstmal verhäckselt und in körpereigenes Eiweiß umgewandelt. Mhm. Und jetzt bekommt er plötzlich fremdes Eiweiß. Also das ist nur ein Thema dabei. Ich habe auch vorgeschlagen in meinem Heft, man sollte zu diesem Organspendeausweis, wenn man also nicht Organspender sein will, einen kleinen Zettel dabei legen. Ich möchte keine Blutübertragungen. Gerade aus diesem Grunde. Mhm. Nicht? Und da gibt es also auch viele medizinische Probleme, die dann aber nicht darauf zurückgeführt werden, dass das über das fremde Blut entstanden ist, sondern durch irgendwas anderes. Mhm. Und interessant ist auch, dass die Ärzte verpflichtet sind, unterschreiben zu lassen bei einer Bluttransfusion, was das für Auswirkungen haben kann. Es wird aber relativ selten gemacht. Mhm. Das mal zu dem Thema Blutübertragung.
Es wundert mich nur bei Blut deswegen, und deswegen habe ich nachgefragt, weil Blut sich ja ständig selber regeneriert. Das ist ja nicht permanent, es zirkuliert ja nicht das gleiche Blut für ewig im Körper, sondern das wird ja ständig neu auf- und abgebaut über die Blutkörperchen. Dass das dann so einen großen Effekt hat bei Spenderblut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja.
Ja, das regeneriert sich, das lässt dann von der Wirkung im Laufe der Zeit nach, aber weiß ja keiner genau, wie lange das ist. Mhm. Und mit dem fremden Eiweiß, das ist schon ein Problem.
Ja, du hast es vorhin schon mal angesprochen, das ist für mich auch irgendwie der interessanteste Aspekt von dieser ganzen Thematik Organtransplantation. Wie ist es mit der Seele? Ja, wenn wir Seelen haben, und ich glaube, davon gehen wir alle davon aus, also das nehme ich mal an, dann wo sitzt die? Nicht im kleinen Zeh, nicht im linken Hirnlappen, sondern die ist ja dann, wenn, dann insgesamt verteilt um uns herum im morphischen Feld oder gibt es ja verschiedene Modelle, um das Ganze anzuschauen. Aber was passiert mit unseren Seelenaspekten, wenn eben Teile von uns entnommen werden? Gibt es dann quasi Probleme auf der anderen Ebene, dass wir als Teilseelen irgendwo ankommen oder feststecken zwischen den einzelnen Ebenen? Gibt es da irgendwelche Berichte und Erfahrungen?
Ja, es gibt Berichte. Das können ja nur Berichte sein.
Wir können es ja nicht nachvollziehen.
Wir können es nicht nachvollziehen. Ja. Aber es gibt ja Medien, die Kontakt haben mit der geistigen Welt. Jakob Lorber ist ja einer der bekanntesten. Die empfangen solche Durchsagen. Unter anderem in diesem erwähnten Buch hat die deutsche Frau diese Durchsagen bekommen, auch zum Thema Organspende und Organtransplantation. Und das sind hohe Geistwesen, die ihr das durchgesagt haben, und die sagen das ganz eindeutig, dass die Seele, der Spender ist dann ja nun wirklich tot, in die geistige Welt zurückkehrt, und zwar beschädigt, so wird das dort beschrieben, weil Seelenanteile fehlen. Mhm. Nicht, je nachdem, wie viele Organe entnommen wurden, leben diese Seelenanteile in dem Empfänger weiter, und das bewirkt unter anderem diese Persönlichkeitsveränderungen. Und die Seele in der geistigen Welt, die muss liebevoll betreut werden, so wird das geschrieben, von hohen Geistwesen, bis sich diese Seelenanteile nach dem Tod des Organempfängers dort wieder einfügen. Und das kann ja längere Zeit dauern. Und ein weiteres Problem ist, dass die Seele oder der Mensch hier auf Erden vielleicht gespürt hat, dass ein Lebensplan abgelaufen ist. Also der junge Motorradfahrer, der sich einen stabilen Baum aussucht, könnte man ja mal sagen, der hat erkannt, dass sein Lebensplan zu Ende ist. Nicht? Die Natur verschwendet ja keine Zeit. Was soll er hier noch weiter tun, wenn er seinen Lebensplan erledigt hat? Und dann kommt er in der geistigen Welt mit fehlenden Seelenanteilen an. Das heißt also, er muss warten, oder die Seele muss warten, bis diese Seelenanteile sich wieder einfügen. Mhm. Und dann gibt es auch noch ein weiteres Problem. Diese Seelenanteile, die haben ja hier auf der Erde andere Erfahrungen gemacht in dem fremden Körper. Das ist also ein Aspekt, da wird natürlich ganz wenig drüber geschrieben. Alle Erfahrungen, die wir hier machen auf der Erde, die werden ja abgespeichert in dieser, wie du sagtest, im morphischen Feld oder in der Akasha-Chronik. Und das ist eine Arbeit dann in der geistigen Welt. Diese Akasha-Chronik muss dann erstmal bereinigt werden im Zusammenspiel mit dem verstorbenen Organempfänger und mit dem Organspender, wo die Seele ja schon in der geistigen Welt ist. Also so weit geht das. Das ist also sehr, sehr gut beschrieben, und diese Abstoßreaktionen resultieren unter anderem auch daraus, dass die Seele in der geistigen Welt ja die Seelenanteile zurückhaben möchte. So, und deshalb gibt es unter anderem diese Abstoßreaktionen im Empfänger dieses Organs. Mhm. Und deshalb, diese Theologin, die ich gerade erwähnt habe, die hat sich mit der Seele dieses Spenders verbunden, immer wieder, hat sie gesagt, und hat sich bedankt, und das könnte sein, dass dann die Seele eben anders reagiert und diese Rückforderung sozusagen nicht so massiv haben möchte.
Das ist natürlich alles schwer vorstellbar, weil wir wenig faktische Daten haben, wenig Beweise haben, dass das auch wirklich so ist. Ich meine, ich gehe davon aus, dass wir alle Seelenwesen sind und von einer anderen Ebene hierher inkarnieren mit einem gewissen Plan. Und dass es da zu einem gewissen Kuddelmuddel kommt, jetzt blödes Wort vielleicht, in so einer Organtransplantation, das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Ja. Aber nochmal so, der Ursprungsgedanke, ist es nicht ein Mensch, der am Leben hängt, der quasi jetzt einen Unfall hatte oder krank wurde und verzweifelt auf ein Spenderorgan wartet, ist es dem nicht eigentlich vollkommen egal, was dann danach kommt, weil alles ist weniger schlimm wie sterben jetzt, mehr oder weniger. Ist das etwas, was viele Menschen dann dazu bewegt, doch zu sagen, egal was jetzt kommt, ich nehme das auf mich?
Ja, das ist unser Austauschdenken, nicht, was uns ja so erzählt wird, mit verschiedenen Hintergedanken natürlich.
Auch das Denken, dass wir quasi nur einmal da sind. Ja, viele Menschen gehen ja davon aus, wir haben uns aus kosmischem Staub und biologischem Schleim entwickelt, dass wir quasi so vom Universum hier ausgespuckt werden, aus Zufall, aus Versehen und quasi hier einmal da sein können. Nimm so viel mit, wie es geht, und je länger du lebst, desto besser. Wenn der Gedanke in den Menschen eher einsinkt, dass wir öfter da sind und immer wieder und nicht das Einzige ist, dann wäre es vielleicht auch eine andere Geschichte.
Ja, das ist ja auch mein Anliegen. Ich halte ja auch Vorträge über Spiritualität mit dem Schwerpunkt Organspende. Und da erzähle ich das dann, dass wir nicht nur einmal da sind und ja, dass das Thema wirklich ist, dass man sich mit der Spiritualität viel mehr beschäftigen sollte. Denn das Wichtigste ist eigentlich, dass man weiß, wenn man gestorben ist, hier auf der Erde, dass man dann auch tot ist, wenn man in der geistigen Welt ankommt. Denn wenn man sich mit Spiritualität gar nicht beschäftigt hat, also mit einem niederen Bewusstsein, mal vereinfacht gesagt, dort ankommt, dann spürt man zunächst mal gar nicht, dass man tot ist, weil man ja noch lebt. Und da gibt es halt verschiedene Modelle und verschiedene Erklärungen, was die Seele dann versucht, zum Beispiel durch Besetzungen. Nicht, dass Menschen besetzt sind und von diesen Besetzern, also von diesen Seelen gesteuert werden. Aber zu deiner Eingangsfrage, dass der Mensch natürlich weiterleben möchte, egal unter welchen Bedingungen, da geht es ja zunächst überhaupt mal darum, aber das wird halt unterdrückt durch unser Austauschdenken, was uns erzählt wird, dass man doch zunächst mal überlegen sollte, warum habe ich dieses Thema mit der Niere oder mit der Lunge? So, darüber wird überhaupt nicht nachgedacht. Es wird einfach erzählt, brauchen Sie eine neue Lunge. Und die Ursache dieses Lungenproblems wird gar nicht untersucht. Es gibt ja viele Erkenntnisse auf der alternativen Medizin, wo man neue Medizin, Dr. Hamer zum Beispiel, wo man einfach mal nachforschen kann und dann auf relativ einfachem Wege vielleicht die Ursache findet. Jetzt wird das Organ einfach ausgetauscht. Die Ursache ist nicht behoben. Nur das Symptom, genau. Und der Mensch muss nun auch noch mit diesem fremden Organ leben. Und die Ursache ist immer noch da.
Okay, ich verstehe.
So, und das sind dann ja, das sind so Auswirkungen, die natürlich am Anfang nicht bedacht werden, weil man sich ja da so intensiv damit nicht beschäftigt hat. Ich hatte mal bei einem Vortrag eine Frau, die hat das erkannt und die hat sich mit einem Nierenproblem und die hat sich entschlossen, keine fremde Niere zu nehmen, weil sie das erkannt hat. Das ist also aber leider in unserer Gesellschaft zurzeit so.
Wie ist es denn, wenn jemand, so wie unser jetziger Außenminister, eine Lebensspende gemacht hat, dass der quasi, wie ich weiß, hat Frank-Walter Steinmeier eine Niere gespendet für seine Frau, wo alle gesagt haben, wow, also was für ein edler Mensch, mehr oder weniger. Was ist davon zu halten?
Ja, gehen wir mal davon aus, es war so, obwohl man von seiner Frau ja gar nichts mehr hört. Das ist also ein wichtiges Thema. Ich habe das auch in meinem Heft beschrieben, diese Lebensspende, wobei der Name eigentlich anders heißen müsste. Denn Lebensspenden, wie wir gerade gehört haben, sind ja alles. Es müsste eigentlich heißen Überlebensspende oder so ähnlich.
Ach so, denn weil der Patient ja überlebt
und nicht. Der Empfänger überlebt, ja, genau. Ja, die Auswirkungen sind natürlich genauso wie bei einem Organ von einem Hirntoten. Und dazu kommen aber noch ganz andere Probleme. Zum Beispiel der Spende, da gibt es also eine sehr gute Internetseite, lebensspende.com. Also wenn sich ein Ehepaar entschlossen hat, dass einer ein Organ spendet, sollte er auf alle Fälle mal auf dieser Seite nachschauen. Da ist also sehr gut und sachlich beschrieben, was passiert eigentlich jetzt mit dem Organspender. Mhm. Der kann erhebliche Probleme haben, wenn er nur noch mit einer Niere leben muss. Unter anderem auch dieses Fatigue-Syndrom, also dieses Müdigkeitssyndrom. Mhm. Da wird also beschrieben von einem Firmeninhaber mit 30 Beschäftigten, der seine Firma nicht mehr leiten kann, weil er nur noch 4 Stunden am Tage arbeiten kann, mhm. zum Beispiel. Oder andere Probleme, Narbenschmerzen Schmerzen überhaupt sehr viele gesundheitliche Probleme. Man denkt zwar, gut, ich habe 2 Nieren, der liebe Gott hat das hier wunderbar eingerichtet, da kann ich ja eine hergeben, aber so ist es natürlich nicht. Also das ist auf dieser Seite sehr, sehr gut beschrieben. Und es gab sogar mal eine Petition von einer Frau, die eine Niere gespendet hatte an ihren Partner, dass man die Menschen mehr aufklären sollte, was kann da passieren. Unter anderem, dass die Krankenkassen, die seit Änderung des Gesetzes 2012 verpflichtet sind, alle Kosten zu übernehmen von einem Spender, bis hin zum Urlaubsausfall, der wird bezahlt. Und zwar trägt das die Krankenkasse des Organempfängers bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. All die Kosten sollen die Krankenkassen übernehmen, aber die sträuben sich nach wie vor. Ja, da muss man also kämpfen, dass man das Geld als Organspender überhaupt bekommt. Mhm. Also da gab es diese Petition von einer Frau, dass die Menschen da besser Bescheid wissen, was da eigentlich dahinter steckt.
Also ich merke schon, das ist wirklich ein sehr komplexes und auch schwieriges Thema, weil es ist natürlich auch sehr emotional. Ich habe in meiner Familie darüber auch gesprochen. Wir haben da auch unterschiedliche Auffassungen. Vielleicht nach dem Gespräch, wenn Sie sich das anschauen, werden die da ein bisschen anders denken. Aber was sollte denn jetzt von Seiten der Gesellschaft passieren oder vor allem auch von der Gesetzgebung aus? Momentan ist es ja so, man muss bei uns, wenn ich richtig informiert bin, man muss quasi zustimmen, wenn man möchte, dass Organe entnommen werden, dass man Spender wird. Das soll es ja eine Änderung geben und das ist immer wieder im Gespräch, dass quasi jeder automatisch Organspender ist, es sei denn, er erklärt ausdrücklich, dass er das nicht möchte. Wie beurteilst du diese Entwicklung?
Ja, da gibt es einfach Regelungen in Europa. Das ist wichtig, dass wir darauf kommen, dass die Menschen Bescheid wissen. Und zwar gibt es 2 Regelungen. Einmal, darüber haben wir schon gesprochen, dass man zustimmen muss, das nennt sich Zustimmungslösung oder erweiterte Zustimmungslösung. Erweitert deshalb, weil, wenn man selber nicht zugestimmt hat, die Angehörigen gefragt werden. Mhm. Das gilt unter anderem in Deutschland. Und die zweite Lösung ist die Widerspruchslösung. Da ist immer wieder mal im Gespräch, jetzt hat wieder ein SPD-Politiker das im Bundestag zur Sprache gebracht, die sollte man einführen. Widerspruchslösung heißt, dass, wenn man nicht widersprochen hat, man automatisch Organspender ist.
Mhm. Mit der Begründung, es warten ja so viele Menschen,
es warten so viele,
dass es besser wird, die Versorgung.
Ja, und auch mit der Begründung, das sei dann eine vermutete Zustimmung. So. Mhm. Besonders krass ist das in Österreich, weil dort diese 2. Regelung eingeführt ist. Und dort muss man in einem Widerspruchsregister in Wien den Widerspruch einlegen. Auch als Ausländer, das kommt noch dazu. Auch als Ausländer, wenn man dort verunglückt, als Hirntod erkannt wird, dann ist man dort Organspender. Also auch als Ausländer kann man sich in dieses, oder muss, sollte man sich in dieses Widerspruchsregister eintragen lassen. Da gibt es Formblätter, im Internet kann man das runterladen und sich möglichst auch bestätigen lassen, dass man eingetragen ist. Das ist in Österreich der Fall.
Okay.
Diese Widerspruchslösung gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Und man muss sich da aber dann schon genau erkundigen. In Belgien zum Beispiel ist es so, trotz Widerspruchslösung sind dort Ausländer nicht betroffen.
Mhm. Okay, so nur
sondern nur Einwohner, ja.
Mhm. Ich verstehe.
Und in Spanien ist es wie in Österreich. Jetzt nochmal zu der Zustimmungslösung in Deutschland. Bedeutet, wie gesagt, selber zugestimmt haben, wenn nicht, werden die Angehörigen gefragt, ist umbenannt in Entscheidungslösung. Mhm. Und das sind diese Schreiben alle 2 Jahre der Krankenkassen, dass man sich entscheiden soll. Und das soll ab 2017, habe ich jetzt gelesen, auch in einem zentralen Register dann registriert werden. Mhm. Im Moment wird es noch nicht vermerkt, sondern man trägt entweder den Organspendeausweis bei sich, wo man dann angekreuzt hat, ja oder nein, oder man macht gar nichts. Man muss also nichts machen. Das sind also die europaweiten Regelungen. Aber wie gesagt, besonders Österreich, da macht man ja hin und wieder mal Urlaub.
Mhm, ja. Da sollte man denkt man eigentlich nie dran, wenn man
Urlaub fährt. Da sollte man tätig werden, ja. Ich habe in Österreich mal diesen Vortrag gehalten über Organspende und die waren ganz überrascht, die Zuhörer, dass es diese Regelung in Österreich gibt.
Ach, das wussten die meisten
die, gar nicht. Ja, die wird auch nicht weit bekannt gegeben, denn dann würden sich ja vielleicht viele eintragen lassen in dieses Widerspruchsregister. Und man hätte dann weniger Organe zur Verfügung. Österreich hat das Ziel, mit den Organen an die europäische Spitze zu kommen, warum auch immer. Mhm. Im Moment ist es Spanien. Da gibt es die meisten Organe. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass dort viele Ärzte ausgebildet sind und nach Organen halt Ausschau halten.
Ich merke schon, du bist wirklich sehr drin in diesem Thema. Du hast ja auch eine eigene Broschüre veröffentlicht. Wie können denn unsere Zuschauer an diese Broschüre kommen? Kann man die bei dir bestellen oder gibt es die auch als Download?
Wie? Ja, beide Möglichkeiten. Ich habe eine Internetseite, die heißt auch so organwaren.de. Dort kann man über das Kontaktformular diese Broschüre bestellen, auch mehrfach. Mhm. Ich gebe die zunächst mal kostenlos ab. Manche möchten auch was spenden, das kann man dann dazu schreiben. Und dann schicke ich die zu, dass man all die Aspekte, über die wir gesprochen haben, nochmal nachliest. Man kann auch auf diesen Artikel klicken, den ich da in diesem Heft dort halt habe. Und dann kann man sich diesen Artikel auch als PDF runterladen oder ausdrucken. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es, wenn man mal auf diese Seite geht. Und noch andere Hinweise, kleine Videos und so weiter kann man anklicken, was also Ärzte sagen und so weiter.
Letzte Frage ist, was würdest du dir wünschen für die Zukunft, was passieren soll zu diesem Thema? Was wäre deine persönliche Hoffnung?
Ja, meine Vision, muss man das schon nennen, ist, dass die Organempfänger mehr darüber wissen.
Also du bist gar nicht per se gegen Organspende, sondern du willst, dass die Menschen informierter sind, bewusster sind mit diesem Thema.
Ja. Ich bin nicht missionarisch tätig, sondern ich schreibe einfach mal die Fakten hintereinander. Und dann kann jeder, sollte jeder selber entscheiden, wenn er das liest. Interessant ist eigentlich auch, als ich den Artikel geschrieben hatte, da habe ich nach einem Titel gesucht und der heißt ja Organwahn, Heilung durch Fremdorgane, ein fataler Irrtum. Und der Gedanke darin geht ja schon in Richtung Organempfänger. Fast alle Literatur beschäftigt sich mit dem Organspender. Und meine Vision, ist natürlich schwierig, dass das vielleicht mal kommt, wäre, dass alle Organempfänger Bescheid wüssten und keiner mehr ein Organ haben wollte. Mhm. Und dann hätten wir doch das,
okay, ich verstehe.
Womit das Thema erledigt wäre. Mhm. Es gäbe die ganze Problematik nicht mehr, egal ob materiell oder spirituell. Mhm. So. Und deshalb meine Aktivitäten, ich mache das selbstlos, weil ich es für sehr wichtig halte, gerade auch aus diesen spirituellen Gedanken, die man da mal verwenden sollte und sich darüber nachdenken sollte.
Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe das Thema bis jetzt noch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, aber das gibt mir Anlass zum Umdenken oder vielleicht zum Weiterdenken auch. Also auf jeden Fall vielen Dank für deine Arbeit. Danke, dass du zu uns ins Studio zum Besuch gekommen bist und dir alles Gute weiterhin.
Ja, danke, dass alles ich das Gute. Interview geben durfte.
Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Also hier nochmal der Hinweis, organwahn.de heißt die Seite, da können Sie die Broschüre dann nochmal bestellen. Ich sage danke fürs Interesse, freue mich bis zum nächsten Mal. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann.